FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, was soll man sagen? Der FC gewinnt in Paderborn 2:1, wie immer, mit einem Kantersieg. Also das hat Riesenspaß gemacht, vor allen Dingen die mentale Bedeutung des Sieges, die war richtig groß. Und da wollen wir natürlich heute auch mit unseren Gästen drüber reden und wollen wir nicht lange drum rumfackeln. Ich begrüße jemanden vom Kölner Express. Er ist der Blattmacher, in der Chefredaktion aufgehangen, hat früher aber auch lange, lange Zeit die Sportredaktion geleitet beim Kölner Express. Christian Knob, herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank, Ralf, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Wir hatten schon mal das Vergnügen, das ist schon ein paar Jährchen her, haben wir eben festgestellt, das war noch mit Werner Spinner zusammen. Ne?
Da haben wir zusammen mit dem Werner Spinner die FC-Hymne gesungen.
Am Dom. Und schön.
Und Mo Torres ist noch dabei. Der hat uns, glaube ich, rausgerissen.
Ja, der hat uns den Aha und die Stimmbänder gerettet. Wie auch immer, ich freue mich, dass du da bist. Genauso freue ich mich auf unseren Co-Host Julian Witzel von der WAZ. Julian, ein ganz fettes, herzliches Willkommen auch dir.
Ja, schön, dass wir hier zusammen quatschen. Nach einem schönen Spiel mal.
Ne? Ja, nach einem richtig schönen Spiel hier in einem FC-Weinkeller. Ich möchte das einfach nochmal erwähnen, weil letzte Woche haben ein paar Leute so ein bisschen sich lustig über unsere Kerze gemacht, nach dem Motto, hey Leute, der Advent ist vorbei. Ja, definitiv. Nein, das soll ein Weinkeller sein. Die Weinflaschen haben wir alle weggeräumt, geleert haben wir die vorher, vor allen Dingen nach dem Sieg gegen Paderborn. Das einfach nur mal zur Erklärung. Ja, lieber Christian, das Spiel gesehen, wir sind ja in letzter Zeit nicht arg verwöhnt worden, aber das war, würdest du widersprechen, wenn ich sage, das war eines der besseren FC-Spiele?
Nein.
Würdest du nicht?
Nein, ich würde sogar sagen, das war eines der besseren FC-Spiele.
Bestes Rückrundenspiel vielleicht auch?
Bestes Rückrundenspiel, weil da Sachen passiert sind, die man nicht vermuten konnte, dass sie passieren.
Wir reden gleich noch mal ein bisschen aufs Detail, gehen wir drauf ein. Julian, ich glaube auch du, da gibt es wenig zu meckern, oder?
Ja, ganz wenig. Also bestes Rückrundenspiel definitiv. Bis auf eine Anfangsphase, wo es vielleicht etwas schwerer war zum Reinkommen und wo man die Paderborner sehr viel hat flanken lassen auch, fand ich, hat man dann irgendwann die Spielkontrolle übernommen und dann über eine weite Strecke auch wirklich meiner Meinung nach gut bis fast sehr gut nach vorne gespielt.
Ja.
Am Ende kann man ja nochmal drüber reden, können wir gleich im Detail drüber sprechen, weil wir wollten ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt so ein bisschen anders oder die Rolle rückwärts mal diesmal machen und die Hörerfragen an den Anfang stellen, damit wir vieles schon mal so davon abarbeiten, damit wir uns nachher nicht wiederholen.
Das ist genau der Punkt. Wir würden jetzt einfach so machen, dass du die Hörerfragen jetzt schon vorliest oder Zuschauer und Zuschauerinnen fragen und wir werden dann versuchen, sie mit unserer Expertise, sofern vorhanden, zu beantworten oder zumindest darüber zu diskutieren, weil das ist ja der Sinn der Sache. Und wir wollen euch teilhaben lassen, deswegen war jetzt die Idee geboren, und so schwer war es auch nicht, die Zuschauerfrage vielleicht dann doch lieber an den Anfang zu stellen. Weil dann kann ich ja mal sehen, was ihr notiert habt und was ich auch hier schon stehen habe. Bitte, Julian, geht los.
Dann machen wir die erste. Das Sturmduo Lemperle-Rondic gefällt mir sehr. Trotz der ganzen Ausfälle und zusammengewürfelten Abwehr hat man gesehen, man kann sich in wichtigen Momenten auf jeden Einzelnen verlassen. Andere Ergebnisse am Wochenende liefen auch für uns. Was will das FC jetzt mehr an so einem Tag? Ja gut, und das Zweite, gut, das können wir auch noch machen, da geht es jetzt schon um kommende Gegner. Hertha jetzt mit 2 Siegen in Folge, haben schon im Pokal eine starke Leistung in Unterzahl abgeliefert bei uns. Tabellenplatz von denen trügt, oder wie seht ihr das? Wie und wer kann Rehse in Topform stoppen?
Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil natürlich müssen wir jetzt auch ein bisschen versuchen, halbwegs chronologisch
zu gehen. Ja, dann schieben wir das eine vielleicht noch hinten.
Das aber wird nicht vergessen, weil das habe ich nämlich ja auch notiert, also ja. Hertha. Und das andere natürlich auch, also Rondic und Lemperle ja das erste Mal wie sozusagen gemeinsam aufgetreten und wenn man es nur auf das Spiel bezieht, muss man sagen, ja, eigentlich eine gute Lösung. Ne? Das sah richtig gut aus. Aus meiner Sicht hat Rondic ein wirklich starkes Spiel gemacht. Ja. Hat natürlich auch daran gelegen, dass wenn Pistor letzte Woche ihm was ins Stammbuch geschrieben hat, also indirekt, sage ich mal, mit seiner Kritik eigentlich an Keller. Aber nein, du hast gesehen, dass der wieder aufgedreht war, dass der wollte, dass der auch besser eingesetzt wurde. Und natürlich hat er auch von Lemperle profitiert, in meinen Augen. Ich habe da so einen leisen Widerspruch bei Christian.
Nee, gar keinen Widerspruch. Ich muss sagen, wir haben nach dem Spiel gegen Darmstadt die Schlagzeile gemacht, so steigt der FC garantiert auf. Und ich habe nicht umsonst Lemperle vorne auf die Titelseite gehoben, weil er war für mich in dem Spiel die entscheidende Person. Der kam rein und spielte plötzlich Fußball. Da waren Situationen dabei, die habe ich 2 Monate nicht gesehen. Da hat einer gedribbelt, hat den Zug zum Tor gesucht und das war entscheidend. Und dass er jetzt in Paderborn dem Rondic so viel Freiheiten ermöglicht, indem er drumgewirbelt ist und Rondic dann wirklich auch mal aufs Tor kam. Und dann muss man sagen, auch noch das Glück des Tüchtigen hat, denn so ein Tor schießt du nicht alle Tage. Mit anschießen, Pfosten, nochmal anschießen und drin. Das ist schon Wahnsinn. Und das gibt dem Jungen gibt es was Schub und Lemperle wissen ja, was er kann. Von daher ist das ein Go auch für Berlin, aber da kommen wir nachher noch zu.
Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Wie siehst du es denn persönlich?
Ja, also stimmt, dass Lemperle sehr von Lemperle profitiert hat, aber auch meiner Meinung nach umgekehrt, weil man gesehen hat, dass man mit Rondic auch kombinieren kann. Mhm. Der hat eine gewisse Passschärfe, der hat auch ein gewisses Gefühl für den Raum, weil steht zumindest sehr oft sehr richtig. An der Abschlussqualität hat es meiner Meinung nach eigentlich komplett gemangelt. Also, dass die DFL ihm das Tor zuschreibt, ist in meinen Augen eigentlich nicht zu verstehen. Also wenn
er hat schon hohe Anteile dran.
Ja, aber der Ball wäre de facto ja vom Pfosten ins Feld wieder gesprungen. Aber gut, ist ja auch egal. Hat er sich auch verdient und erkämpft. Und ich finde, das hat sehr gut gepasst. Und da kann man fast sogar dann noch Waldschmidt mit dazu nehmen, der ja sich jetzt auch absolut stabilisiert hat, jetzt in 3 Spielen hintereinander entscheidend an Toren beteiligt war. Also
diesen Steckpass da auf
Vasic
war schon nicht, genau. Der war schon ganz nett.
Genau.
Ja. Also klar, wenn die ihre Qualitäten ausspielen, dann wissen wir, dann ist diese Mannschaft stark in der zweiten Liga und steht ja auch nicht umsonst da oben. Das hat auch sehr viel mit Einzelqualität zu tun. Denn wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, eine gute Saison spielen, die fußballerisch nicht. Kann auch gerne einer widersprechen, aber sie sind zumindest so weit, so gut, dass sie ihre Qualitäten ziel- oder in einzelnen Momenten umsetzen können. Und wenn sie es halt in den besseren Spielen auch mal über einen längeren Zeitraum umsetzen, dann sieht es auch gut aus. Und das haben sie jetzt, wie ich finde, gegen Paderborn gemacht.
Also für mich war es schon sehr überraschend, dass er mit 3 Stürmern spielt, also mit den 3, die da vorne rum gerannt sind, plus dem riesen Risiko, dass du hinten keinen Anführer mehr da drin hattest. Ohne Heinz und ohne Hübers war für mich schon, das kann hier hinten auch extrem nach hinten losgehen.
Fing ja auch nicht so gut an.
Ne? Nein, es fing gar nicht gut an. Ne? So. Und in den Elfer, ich dachte einen Moment mal, was macht der Schwebe denn da? Nimmt den Ball außen in die Hand. Da denkst du, oh wow, sind die nervös oder was passiert da gerade? Oder fehlt da der eine Zuruf oder fehlt die Abstimmung? Und von da haben sie sich echt gut reingekämpft und haben das dann hinten raus dann auch gedreht, das Spiel. Muss man auch sagen, Paderborn war nicht mehr so groß zu sehen.
Okay. Ja, und nochmal zu dem Sturmduo möchte ich noch was sagen, weil das war, glaube ich, auch für unsere Gegner neu und du hast es ja auch an der Reaktion von Kwasniok, vom gegnerischen Trainer, gehört, der ganz klar gesagt hat, die beiden haben uns vor unglaubliche Probleme gestellt. Ne? Das war wirklich noch neu für die Gegner. Die kannten diese Kombi nicht, wir kannten sie ja selber auch alle nicht und haben auch alle nicht gewusst, dass die ganz gut funktionieren kann in der Form. Also das ist vielleicht wirklich ein Punkt. Du hast ja gesagt, wir kommen ja noch auf Berlin. Da bin ich mal gespannt, wie der Gegner damit umgeht.
Genau, und vor allen Dingen ist es nicht so, dass Rondic der ganz klassische Neuner ist, der nur da rumsteht. Der macht ja selber unheimlich viele Meter.
Ja.
Also er ist über 12 Kilometer gerannt.
Ja, der ist wahnsinnig viel gelaufen.
Das ist für einen Stürmer schon, muss man sagen, ein überragender Wert. So, das laufen eigentlich eher so Sechser.
Ja, es gibt Trainer, die sagen, lauf nicht so viel, schieß lieber Tor.
Ja, aber und trotzdem hat er ja 4 klare Dinger gehabt, wo ich sage, bei den einen muss er auch noch machen, den Kopfball nach der Halbzeit am ersten Pfosten. Den anderen, den er an den Pfosten köpft, den macht er gut. Ja, aber ist ja auch egal. So ein bisschen Luft nach oben muss ja noch sein.
Da möchte ich mal kurz einhaken. Ich fand den Schuss Volley übers Tor fand ich schlimmer als die anderen Sachen. Also den musst du eigentlich machen, sorry.
Wo der Riemann rausmacht.
Entweder annehmen oder gut treffen. Das ist für mich einer, machst du 20.000 Mal im Training. Mhm. Das sind so Sachen.
Das war so ein bisschen hektisch auch.
Ja, das war nicht mal ein Kunststoßschuss. Das war einfach nur dumm getroffen.
Ich glaube auch wirklich, dass der tatsächlich diese Hektik noch ein bisschen in sich trägt. Der hat natürlich auch den Druck, der merkt ja auch, was los ist. Leute fangen an zu meckern. Von einem Torjäger werden Tore erwartet, in Köln sowieso, aber in jedem anderen Land und jeder anderen Verein auch. Also sprich, und dann fehlte noch so ein bisschen die Sicherheit vor dem Tor. Ne? So, und ich hoffe, dass die jetzt gekommen ist durch dieses Tor, auch wenn es nicht hundertprozentig seins war, aber er hat zumindest dann einen sehr hohen Anteil daran. Ich denke, das können wir ihm ja nicht nehmen. Ne?
Und eigentlich müsste man ihm, einem Spieler, der aus dem Ausland kommt und nie in der Liga war, diese Zeit zugestehen, aber die hat er ja halt nicht. Aber das liegt dann ja eher daran, dass ein Christian Keller vielleicht den falschen Spieler geholt hat. Also Rondic kann ja vielleicht, also der kann ja eigentlich nichts dafür. Das ist ja eigentlich normal, dass du so ein bisschen Prozess brauchst, um in die Mannschaft zu kommen, wo du die Sprache nicht kennst etc.
Ja, ja.
Wenn das jetzt aber so anläuft und er jetzt reinkommt und dann noch 3-4 Tore schießt, dann sind wir alle froh und glücklich, ne?
Okay. Also ich mag ganz gerne nochmal an Herrn Lalonde erinnern, den der FC damals mal gekauft hat und wir eine Zeile gemacht haben, FC holt 0-Tore-Stürmer und am nächsten Tag flog die Mannschaft ins Trainingslager und Eberlin nichts anderes zu tun hatte, als mit der Zeitung in der Hand meinen Kollegen zu verfolgen im Flughafen. Das waren noch andere Zeiten. Ne? Muss man sagen, der kriegt da schon hier weitaus mehr Geduld als früher.
Ja, ja.
Und Lalonde wurde ganz schnell als Landesspieler, als Landesliga verspottet. Das war damals echt fies. Aber hat auch nicht mehr getroffen.
Aber irgendwie berechtigt.
Ja, aber er kann mir nie mehr ans Laufen. Ne? Und ich glaube, der Rondic, wenn er noch 2-3 Spiele Zeit lässt, dann vielleicht trifft er noch mal die einfachen Dinger.
Ja, das wäre schön, weil das ist nämlich genau, was du sagst. Weil er hatte jetzt einige Gelegenheiten und wenn er das Tor nicht gemacht hätte, dann hätte es auch wieder Kritik gegeben. Ne? Das ist ohne Zweifel dann auch richtig. Am Ende ist entscheidend, dass du die Murmel auch mal irgendwann da versenkst. Ne? Und er hat ja das Pech, wissen wir ja alle noch, gegen Leverkusen, dass er da ein Mühe im Abseits steht. Dann, ja gut, müssen wir nicht nochmal drüber reden, haben wir schon oft gemacht. Ja, jetzt haben wir die Frage, glaube ich, sehr ausgiebig beantwortet. Vielleicht hast du noch ein paar andere, die so vielleicht auch vom Ablauf her passen.
Ja, ich gucke jetzt, welche so erstmal noch ins Spielgeschehen greifen. Wenn der Elfer drin gewesen wäre, dann hätten wir es nicht gedreht. Und 2. verschuldeter Elfmeter von Schmid hintereinander. Düsseldorf und gestern, viele Aussetzer.
Ja, steht bei mir auch, danke, sehr aufmerksam. Ja, meiner Meinung nach also ein sehr naives Abwehrverhalten. Andererseits auch sehr clever vom alten Holzmichel, Sven Michel, der dann auch abhebt. Ne?
Ja, er hebt noch.
Also, ja, was soll ich sagen? Also, das dumm. Sorry.
Ja.
Nicht zum ersten Mal.
Nein, das war das zweite Mal. Und das machst du eigentlich nicht als erfahrener Verteidiger. Das machst du nicht mal in der Landesliga. Das ist so. Ne? Ja. Dann bleibst du weg. Und wenn du den Spieler in eine Richtung, egal wohin, nur nicht zum Tor bewegt, dann lässt du die Finger weg, dann lässt du die Füße weg. Dann machst du eben keinen Foul. Und das sah wieder doof aus. Vor allem, wenn du den auch noch so wegschiebt, das siehst du ja in jeder
Bewegung.
Schade eigentlich.
Weil, man muss zwar nicht so fallen, aber er wäre ja doof, wenn er das nicht gemacht
hätte. Ist ja in der Zeit so, dass man nicht da fallen ist.
Naja, ist normal. Aber dann, klar, der Schiri war Frank Willenborg. Ne? Über den könnte man natürlich auch nochmal reden. Ich habe mich dann hinterher gefragt, wenn er diesen Elfmeter gibt, den man ja geben kann, dann muss er eigentlich auch das Foul, vermeintliche Foul an Olesen geben, oder? Bin ich jetzt zu, habe ich rot-weiße Brillen.
Also meinst du vom 1-0, ja? Also ich würde auch noch mal kurz was zu Schmid sagen wollen.
Bitte.
Das, was ihr gesagt habt, absolut. Und das Komische, oder das Tragische in Anführungszeichen, ist ja, dass er in anderen Phasen dann, dass man sieht, dass es ja eigentlich kann, finde ich. Aber er hat halt diese krassen Aussätze und das ist natürlich trotzdem ein Zeichen von irgendwo fehlender Konzentration. Das mündet dann ja in fehlender Qualität, kann man so sagen. Ja. Und ja, Olesen, ja, wenn man also bei Betrachtung der Zeitlupe, also es geht um das 1, bevor das 1-0 fällt, sieht man ja schon, dass er ihm so in die Hacken tritt und er dadurch aus dem Gleichgewicht kommt und hinfällt. Also
wenn man so pingelig ist wie beim Elfmeter, finde ich, kann man da auch pingelig sein.
Ja, ja,
das stimmt. Das ist so keine einheitliche Linie.
Ja.
Aber ich meine, es war auch ein bisschen naiv vom Olesen, muss man auch sagen. Ne? Da auch nicht so richtig aufgepasst. Und
hat eh kein gutes Spiel gemacht, leider. Also.
Ich meine, ich fand die Aufstellung ganz gut, aber immer wenn Olesen drin steht, denke ich, na gut, wir waren halt ersatzgeschwächt, das wollen wir nicht vergessen. Also da.
Das war so die einzig vakante Position, wo man nichts anderes hätte machen können, weil man Martel nach hinten ziehen musste und er hat, finde ich, auch wieder gezeigt, das haben wir auch schon oft gesagt, dass er auf der Position, ja gut, noch wichtiger geht nicht, weil man müsste ihn klonen beim FC, weil man braucht ihn halt zweimal.
Ja.
Aber er spielt diesen Part einfach super stark.
Absolut. Also da muss man schon sagen, dass Martel, du hast ja schon oft gesagt, du würdest ihn am liebsten dauerhaft hinten sehen. Das sieht er, glaube ich, ein bisschen anders. Und wie gesagt, du brauchst ihn eben auch auf der Sechserposition. Und naja, also wie auch immer, wir haben jetzt das, glaube ich, die Frage beantwortet.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem nochmal Schwäbe herausheben. Also ich meine, der hat ja sowieso ein Riesenspiel gemacht, aber auch dieser Elfmeter. So unplatziert er war, trotzdem musst du erstmal in der richtigen Ecke liegen, er hat ihn gehalten und Gott sei Dank diesmal auch nicht wie gegen HSV, der gilt ja auch in der Statistik als gehalten. Aber
das haben sie bei Sky auch komischerweise in der Halbzeit dann gesagt, aber ohne den Nachsatz, der Nachschuss war aber drin.
Ja, ja gut. Umgelaufen, ne? Aber gut, Gott sei Dank, diesmal auf der richtigen Seite abgewehrt. Klar, ich meine, du kannst ja das als Torwart sowieso nicht immer aussuchen. Aber viel wichtiger ist, dass der Mann am Ende noch diese Parade hatte, da ziehe ich jetzt wirklich einfach mal vor, wie er den dann noch von Grimaldi in der 90 plus dritten Minute dann noch hält, das war schon unfassbar wichtig. Ne?
Wobei ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass da noch irgendwie einer reinfällt. Ne? Also die haben ja quasi in der Zeit nochmal darum gebettelt, dass irgendwie nochmal eine Flanke reinkommt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und dass er natürlich aus 2 Metern oder kürzerer Entfernung das Ding hält, ist schon, das macht ihn aus. Ja. Mit einer Ruhe, mit einer Reflexen, die er hat. Ich glaube, der hat einen Ruhepuls von 20, wenn er da drin steht und darauf wartet, dass die Kugel kommt. Und dann hat er die Faust da oder nicht. Und beim 1-0 dann steht es eben so, dass er nicht halten kannst. Ne? Das ist klar. Elva war für mich ein Zeichen, er hält ihn und das ist ein Zeichen an die Mannschaft. Und auch, weil er hier draußen steht, ey, komm, da geht was. Ja. Auch wenn die gerade besser sind als wir kommen da raus. Und wenn wir in den Rückstand geraten, drehen das Ding.
Da richtet sich ja auch eine Mannschaft dran auf. Ne? Und erstens der Elfmeter, das ist ja auch ein Signal und das ist ja wie ein Torjubel dann immer. Ne? So, und dann, aber auch nochmal, ich muss nochmal auf diese Schlusssekunde zurückkommen, das ist das zweite Mal hintereinander. Schwäbe hat uns jetzt 4 Punkte gerettet in der Schlussphase. Ja, also das ist schon.
Es hört sich jetzt doof an. Ich meine, Obich ist ein toller Torwart, der wird seine Zeit machen, ist bei den Bayern jetzt auch schon gut drin, hat einen Fehler gemacht, kann passieren. Aber da steht jetzt ein Mann im Tor. Ja. Das ist einer, an dem sich alle so ein bisschen, ey komm, da steht ein Typ im Tor, der hält uns das hinten frei. Er ist da, wenn wir ihn brauchen. Und bei Obich, ja, ist vielleicht aus seiner Jugend geschuldet, er sieht noch aus wie ein Bubi. Ne? Mhm. Und dann läuft sie ganz anders auf dem Tor zu, siehst du, okay, mach ich rein. Da steht ein Schwäbe da mit seinem gelben Trikot. Ey, da guck dich an und sagt, hast du Schiss aufs Tor zu rennen. Und vielleicht auch, wenn du 2 Meter vom Tor stehst, hast du nicht das Selbstbewusstsein, den so reinzuballern, dass du denkst, da steht nur Obich. Das
hört sich doof an, ne? Ich glaube, der Unterschied ist, bei Bayern richtet sich Obich an der Mannschaft auf und beim FC ist es umgekehrt. Die Mannschaft richtet sich an Schwäbe auf.
Ja. Also es gab natürlich auch, da muss ich direkt mal wissen, Wasser in den Wein kippen. Es gab
aber das ist gut, kommt die nächste Frage, oder? Die
Sache erstmal. Weil wir gerade beim Schwäbepass sind. Es gab ja Leute, die auch gesagt haben, dass er die Aktion vorher, bevor diese Parade war, schlecht abgewehrt hatte, weil er da im Luftkampf wieder nicht gut aussah. Ne? So, von wegen zu dieser Situation hätte es gar nicht erst kommen dürfen. Muss man so jetzt, kann man so sehen. Ne?
Also, kann man so sehen, aber ehrlicherweise ist das die Schwäche von 95% aller Torhüter. Ne?
Ja. Ja gut, aber also, er hält dann anschließend den
Ball. Genau,
halt 95%.
Genau, aber das ist halt wirklich so, und da war ja auch unheimlich viel Verkehr diesmal in dem Falle. Und daran schließt so ein bisschen auch die Frage an.
Bitte.
Ich war tatsächlich auch von der Leistung positiv überrascht und das trotz Rumpelelf. Da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da direkt einhaken, da haben wir auch vorher drüber geschrieben.
Ja.
Also die Startelf haben wir beide gesehen und da habe ich auch klar gesagt, man hilft nichts. Also wenn du mit dieser Startelf, hatten wir auch gesagt, mit diesem Sturmtrio etc., musst du ja trotzdem den Anspruch haben, in Paderborn zu punkten. Sorry.
Mhm, natürlich.
Also klar. Haben sie auch gemacht.
Auch, diesmal, dreifach sogar.
Jedoch leider nur bis zur Führung. Danach hat man leider wie gewohnt aufgehört. Weitere Erkenntnisse sind, dass Schmied im Sommer wieder weg kann, dass Tigges wirklich endgültig aus dem Kader gestrichen werden sollte und lieber ein Junger mit soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt erstmal wieder 3-4 Spiele Schrott gezeigt wird. In diesem Sinne, schöne Woche.
Ja, also kann durchaus sein, aber man könnte jetzt sagen, wie oft haben wir den Spruch hier schon in dieser Saison gebracht, wer gewinnt, hat recht. Ne?
Man muss auch ein bisschen dazu sagen, wir hatten den Struber ja nach dem Karlsruhe-Spiel auch schon leicht angezählt, im Sinne von, jetzt braucht er 2 Siege bis zur Länderspielpause.
Die hat er dann geholt.
Die hat er geholt und jetzt, und man muss auch sagen, die 3 Siege hintereinander, da hat sich die Mannschaft halt auch wieder, was heißt wieder, da hat sie sich auch kontinuierlich gesteigert. Ne? Ulm war ja mega Schrott. Darmstadt fand ich phasenweise okay und das war jetzt die beste Leistung.
Ne? Ja, doch.
Also das muss man dann schon so sagen. Ne? Und man merkt halt, es kommen auch immer mehr Leute zurück. Downs wird jetzt irgendwann zurückkommen, Hübers wird zurückkommen, Heinz wird zurückkommen. Also du kannst ja eine andere, ganz andere Mischung finden. Aber vielleicht, man könnte es ja aufhängen danach. Danach hat man leider wie gewohnt aufgehört zu spielen. Also Stichwort ab der 60. fand ich jetzt nicht. Ich fand, es fing so ab der 75. an.
Ja, 75. würde ich unterstreichen. So letzte, was du gesagt hast, ne? Dass das also wirklich dann das Battlen wieder so langsam beginnt. Es wird so eine Battle-Phase, so will ich das echt nennen. Macht der FC sehr gerne.
Angst
vorm Gewinnen.
Du hast aber auch keine Mittelfelder, der mal einen Ball halten und kann nur intelligent dann spielt. Ne? Dann müsst ihr eben da einen kurzen Keins rein, aber der ist auch nicht. der das Spiel ruhig machen kann, der die Dinge mal nach vorne gibt und da war auch keiner mehr da, den mal festmachen konnte. Ne? Ja. Dann sagst du, okay, jetzt bleiben wir mal eine Minute vorne. Die haben den Ball schnell verloren, also dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Ja. Du musst zusehen, dass du den Ball wieder nach vorne pullen kannst. Das ist dann doof. Aber wie gesagt, wenn du besser besetzt bist, wirst du vielleicht auch wieder die Kombinationen spielen können. Da waren ja ein paar Sachen dabei, da wussten die ganz genau, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll.
Ja, da waren, so, ja. Ja, ja war auch ja. So wahrscheinlich. Also wenn du mal so die Einwechslungen siehst, er hat ja dann auch wieder sehr lange gewartet diesmal, was ich in dem Moment auch richtig fand.
Genau, weil bis dahin fand ich, war das Spiel unter Kontrolle.
Weil, also ich glaube, da, das ist so, Bermin ja oft kritisiert, dass er das Momentum verpasst hat, den richtigen Wechsel zu setzen. Hier, finde ich, hat er es genau richtig gemacht. Also, da waren ja einige am Ende wirklich auf der Felge. Ne? Finkgräfe konnte er gar nicht mehr. Ne? Der konnte fast gar nicht mehr laufen. Aber er hat ja dann den ersten Wechsel in der 74. dann halt Kainz für Hussein Basic, ne? Der Siegtorschütze, wollen wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Aber dann Kainz hat eben nicht das gebracht, was wir uns erhofft haben, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also das ging leider schief. Und dann kamen in der 81. noch Tigges und Telle für Lemperle und Thielmann. Ja, er hat ja nicht mehr so wahnsinnig viel
auf der Bank. Aber den Doppelwechsel habe ich trotzdem nicht verstanden. Also der Telle, also es wurde dann auch vom Kommentator angesprochen, ja, also gut, ich glaube, der guckt dann die Statistiken, sieht, wie groß er ist und sagt, ja, wegen der Kopfballstärke. Aber der hat ja hinten rechts gespielt.
Ja.
Also wieso bringst du dann, also du hast ja zumindest Obutz und auch diesen Olli Schmidt von der zweiten auf der Bank, die sind auf jeden Fall schnell. Und dann bringst du einen Tigges, der eh keinen Ball hält und Ronic hast ja eh noch im Spiel. Dann bring doch irgendeinen, der mit Tempo auch nochmal die Tiefe bespielen kann, weil du kannst doch voll auf Konter gehen. Also das habe ich null verstanden.
Hast du sie verstanden?
Tigges hat er nicht verstanden. Ich dachte, was macht er jetzt? Verteidiger oder was? Oder nach vorne, macht er keinen Sinn, weil als Lemperle-Ersatz da vorne geht nicht. Ich dachte nur, der wäre für die Standards des Gegners gekommen, damit sich hin reinstellt und die Länge rausköpft.
Das war ja damals die Argumentation auch für Leverkusen.
Ja.
Ist ja leider auch nicht gut gegangen. Ne?
Ja, klar. Aber ja, ich meine, du hast dann auch die Paderborner haben ja noch diesen Grimaldi gebracht. Der hat ja schon ordentlich für Wirbel gesorgt. So ein Brecher halt. Ne? Also der da noch, der hat ja auch die Chance gehabt, die Schwäbe nachher vereitelt hat.
Da wurde es schon vorgewillt. Hat ja immer gebrannt, weil der Typ ist ja auch ein Bär. Also und der ist ja in jeden Kopfball gekommen.
Ja,
aber und hallo. In jede Situation mit ihm im Zweikampf wird er entweder für oder gegen ihn abgepfiffen. Deswegen, das ist auch schon echt kribbelig gewesen, ne?
Ja, war auf jeden Fall, waren wieder ein paar lustige Minuten, aber ich meine, der Kampfgeist war da, das hat auch gestimmt, die haben sich ja mit allem reingeworfen, was ging. Der junge Mann Özkan hat sich ja da auch nochmal eine schöne Gesichtsschelle eingeholt, alles für den FC, ne, an seinem Geburtstag. Aber klar, damit hat er einen Torschuss verhindert. Ne? Also.
Und er hat noch einen Ball an die Hand bekommen, der war das doch auch, oder?
Ich glaube ja.
Ja. Also dafür, dass du in der 90. reinkommst, relativ viel Action, ne?
Ja.
Ja, aber alles richtig gemacht.
Er konnte am Ende jubeln.
Und feiern.
Ja, feiern an seinem Geburtstag. Also an der Stelle nochmal Glückwunsch zum Debüt. Und alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Ist ja am Ende gut ausgegangen. Nee, also das war schon eine kitzlige Schlussphase. Und davor aber war die zweite Halbzeit, aber die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe dann hier gesessen und war auf einmal ziemlich entspannt. Mit einer Ausnahme, da muss man auch sagen, das Spiel hätte ja ganz anders aussehen können. 60. Minute dieser Kopfball von dem, wie heißt er?
Bibilia,
genau. Der übers Tor ging, aber der war ja mutterseelenallein. Und im Gegenzug fuhr das 2:1. Ich sage jetzt mal, im Nachhinein kann man sagen, vielleicht hat das die Saison vorentschieden.
Das kann sein, weil in dem Tor steckt ja alles drin. Da steckt der Spielwitz drin, da steckt ein bisschen in Art. Ich dachte erst im ersten Moment, das wäre so ein Gerd Müller-Tor gewesen. Der kriegt einen Rücken zum Dings und dreht sich und schießt ihn dann rein und wird auch noch ein bisschen abgefälscht. Ne?
Ja.
Also das war ein Tor, das ja, dass die Schleuse geöffnet haben könnte. Ne?
Ja.
Dieses 2:1, das stand dafür für die Mannschaft, die auch mal im entscheidenden Moment auch mal ein bisschen Glück haben darf.
Ja, ne?
Dafür, dass sie Köln wieder glücklich macht.
Ist klar, wir wären ja alle happy, wenn es dann wieder in die erste Liga geht, da müssen wir ja nicht drüber reden, aber da hast du aber auch gemerkt, der Jubel war auch entsprechend, also irgendwie, das war so ein richtig unglaublich wichtiges Tor.
Ich sehe auch dann nach dem Spiel immer alle Fotos, die kommen und da sprangen uns drei direkt entgegen und jubelten so. Das gibt es selten, ne? Es gibt einer, der Huckepack vom Platz getragen wird und sowas, das war ein unmännlicher Jubel, wo sie wissen, 2:1 in Paderborn, mit der Truppe, mit der wir gerade stehen. sehen. Jetzt nichts gegen die, die nicht dabei waren, sondern mit der, mit der wir da sind, da kann was zusammenwachsen. Du bist plötzlich in einer Situation, du weißt, dass du es auch mit ein paar schaffst, die eben nicht im Stammkader sind.
Deswegen sagte ich auch eben so ein bisschen so, ich habe auch dieses Gefühl am Samstag gehabt, das könnte einen mental unfassbar, also der Sieg war natürlich wichtig fürs Punktekonto, aber fast für die mentale Stärke, für die Schlussphase, unglaublich wichtig.
Ja, weil,
wenn du es mitnimmst.
Weil auch viele so theoretisch mit reingegangen sind, Hauptsache erstmal da nicht verlieren, aber ja. Jetzt gewinnst es ja auch noch. Ne? Also das ist ja nochmal viel wichtiger. Ne? Also,
ja, also,
für mich hatte das wirklich, wir hatten ja auch geschrieben, nicht Big Points, sondern Bigger Points, also kann man gar nicht ausdrücken, weil Tabellenkonstellation, Ergebnis der anderen, alles hat er mit reingespielt. Ne?
Ja. Der erste Platz war mir dann in dem Moment scheißegal. Es geht darum, dass der Abstand war.
Du hast halt gegen den Dritten gewonnen, also zu diesem Zeitpunkt Dritten.
Ne? Ja, der erste Platz zählt sowieso nichts, wie wir wissen. Sie sind von Platz 7 auf Platz 1 gespült worden im Winter, wo die nichts für konnten. Sorry.
Hast ja recht.
Das war ja noch in den letzten Wochen so, wenn du ein Spiel verlierst, bist du quasi Sechster oder sowas. Ja. Jetzt kannst du mal 2 verlieren, dann bist du noch nicht raus aus den ersten 4 Plätzen, glaube ich, richtig?
Ja,
so in den
aus
den ersten 3. Und dann bist du plötzlich drin. Dann hast du auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich spiele anders. Ich spiele nach vorne, ich versuche das Ding zu gewinnen und nicht nur zu verlieren.
Ja, genau, weil du kannst dich wirklich tief fallen, dann kannst du vielleicht auch mehr ins Risiko gehen.
Und das Gute ist, dass es kommen so viele Faktoren aufeinander. Erstens, das Restprogramm ist zwar jetzt auch nicht total einfach, aber es ist auf jeden Fall etwas einfacher als die ersten Spiele, die wir jetzt hatten, die ersten 7, 8, 9 Spiele. So, und das ist das eine. Und das andere ist, es kommen viele zurück. Es kommen einige zurück, die du dringend brauchst, und Damien Downs, der geht schon, der fehlt uns schon, ne? Ohne Zweifel. Ja. Und dass du dann irgendwann auch wieder Optionen hast, damit du eben nicht auf der Felge läufst und dann im letzten Moment
dann... Du darfst dann wechseln, du musst nicht wechseln.
Ja,
das ist ja schon irgendwie...
Ganz entscheidender Punkt, also... Also da ist schon eine ganze Menge passiert dadurch, und vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen, die auch noch weiter in die Richtung gehen.
Ja, die gehen jetzt, wenn ich jetzt aber nochmal gucke, dann müsste mal kurz, also jetzt das Spiel als solches hätte ich fragentechnisch jetzt erstmal abgehakt.
Gut.
Da geht es jetzt schon mehr wieder um die Personalie, die im Unterbau des Hauses zu finden ist. Ne?
Ja genau, wir können gleich, ich gehe nur mal ganz kurz durch. Ich glaube, wir haben fast alles, die Leser haben im Prinzip die Arbeit abgenommen. Mache ich beim nächsten Mal ganz einfach, dann brauche ich die Vorbereitung nicht mehr machen. Ja, wir haben über die Grimaldi-Chance gesprochen. Achso, die eine Slapstick-Aktion am Schluss. Das wäre natürlich aber auch typisch FC gewesen, wenn dann noch der Ausgleich gefallen wäre, nachdem sich Tigges und Rondic sich gegenseitig... Schießt du ihn? Ach nicht du.
Oh, ja.
Nach ihnen der Herr. Nein, nach ihnen. Also, ich meine, eigentlich war es zum Totlachen, aber in dem Moment hätte ich die beide erwürgen können.
Ja, das ist, wenn 2 Stürmer hinten sind.
Ja.
Das geht nicht.
Ja.
Das wäre Quatsch. Die können keine Befreiungsschläge.
Nee, es ging ja um Torschuss. Also die waren ja
sozusagen,
die hätten ja noch ein Tor machen können.
Also ich habe die Schuld in Anführungszeichen in dem Fall mehr bei Tigges gesehen, aber ja, also beide dämlich. Also,
ja.
Und vielleicht auch dann im Zusammenhang mit der Schlussphase, also sorry, klar liegt er da am Boden, wird behandelt nochmal, aber dann gibt er nochmal 3 Minuten auf die 4 oben drauf.
Das ist halt Frank Willenborg, das ist der Meister der Minuten. Also, wir kennen das doch vom Leverkusen-Spiel.
Also das fand ich wirklich krass, und weil da gab es ja auch nochmal eine Ecke in der 97.
Ja.
Also dann, naja.
Aber ich muss nochmal zurück, da war ich gerade falsch verortet. Jetzt habe ich es auf dem Schirm, ne? Das ist das mangelnde Selbstbewusstsein. Tickets hat keins und Rondic hat es noch nicht richtig.
Ja, okay,
und der eine lässt den anderen, weil er denkt, der andere macht es besser. Und beide wussten im Moment, vielleicht kriege ich es nicht hin, mach du bitte. Nee, doch nicht. Und dann sieht es dämlich aus. Und dann würde ich als Trainer draußen auch in die Rasenkante beißen.
Ja.
Das will ich was machen. Oder ne? Das sind Situationen, die entstehen, wenn beide nicht so selbstbewusst sind. Aber es kann kommen.
Hast du vollkommen recht. Das ist eine gute Interpretation des Ganzen. Zumal es ja Gott sei Dank dann gut ausgegangen ist. Dann können wir ja jetzt noch ein bisschen drüber lachen. Aber in dem Moment war mir gar nicht so zum Lachen zumute. Ne? Hüseyin Basic, den möchte ich jetzt doch noch mal herausstellen. Auch wenn er beim Tor ein bisschen Glück gehabt hat, hat er gut gemacht.
Das hat er gut gemacht. Ich fand ihn ehrlicherweise bis dato noch fast einer der eher unauffälligeren auf dem Platz, aber das hat er sehr gut gemacht.
Ja, also ganz klar, wer ein Tor macht, hat sowieso gewonnen.
Ja, der hat eh immer recht.
Der hat immer recht, aber das war auch generell ab dem, er hat sich auf der zweiten Halbzeit eigentlich ähnlich wie die Mannschaft
gesteigert.
Ja. Und ich möchte auch einen hervorheben, der letzter Zeit auch mehr schlechtere Spiele gemacht hat. Und das war jetzt okay. Jedenfalls auch Steigerung Max Finkgräfe.
Ja.
Ich fand, das war...
Plus eine überragende Rettungsaktion, ne?
Ja, 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 genau, die meine ich noch mit.
Und den Schuss vom 1-1.
Auch dabei.
Also ja, der war sehr aktiv. Ja.
War nicht alles richtig, aber so im Großen und Ganzen fand ich, das war mit einer seiner besseren Leistungen in dieser Saison.
Ich mag die Spielweise. Ich mag, wie er sich immer reinbeißt, nie aufgibt, immer einen positiven Gesichtsausdruck hat. Also das ist einer, der durchaus viel gewonnen hat in der Saison.
Ja, bisher, ne? Ja, er ist ja auch so ein bisschen so ein Tal, muss ja auch jeder Spieler mal laufen. Und scheinbar hat er dieses Tal jetzt gehabt und ich hoffe, dass er so langsam rauskommt und sich vielleicht auch wieder, wir haben ja schon mal hier festgestellt, er ist eigentlich der bessere Erstligaspieler halt, ne? Und wenn wir dann halt wieder in der ersten Liga sind, dann, ja, dann wäre es schön, ihn noch dabei zu haben. Ne?
Ja, er hat auf jeden Fall wieder mehr Mut und Zutrauen gehabt. Also sonst kommst du auch nicht in diese Schussposition vom 1-1.
Ja, ja. Ne? Ja, das war auch ein saftiger Schuss,
ja, der wäre schon torwert. Und im Gegenzug muss man dann aber sagen, Paccarada hat hinten als linker Innenverteidiger auch ordentlich gemacht. Der wurde natürlich am Anfang als Schwachstelle ausgemacht, deswegen segelten die Flanken da auch rein, weil dann hat er einfach nicht das Stellungsspiel.
Ja, der war das Taktikopfer.
Genau, ja, ja. Da hat der quasi im Anschluss ja auch gesagt.
Ja, ja.
Und der kam ja wirklich, also die waren ja drei, ich glaube drei Kopfbälle waren komplett blank und die haben sie alle übers Tor geprügelt, ne?
Ja, ja.
Ja, Glück gehabt.
Ja, ganz ohne Glück geht es nicht, haben wir schon eben gesagt. Und der FC hat dieses Jahr, glaube ich, schon in mancher Situation ein bisschen Glück gehabt. Aber wie gesagt, manchmal auch Pech. Da haben wir auch schon einen Ausgleich in der letzten Minute, wo so ein Ball über einen segelt. Und ach, na, lass mal aufhören davon. Ich glaube, mit dem Spiel sind wir so gut wie durch, oder?
Fehlt noch was? Nee.
Also,
mir fehlt nichts mehr.
Nö, ich habe jetzt auch hier eigentlich alles soweit abgefragt. Dann lass uns doch mal den Fragen stellen, die da noch in andere Richtungen noch formuliert werden wollten.
Ja, hi, meine Fragen für euren Podcast. Wie viele Punkte braucht es die Saison, um Platz 1 oder 2 zu erreichen? Was ist da eure Einschätzung? Thema Vorstand, eure Meinung zum Rundbrief vom Mitgliederrat. Was sind die Kriterien an den neuen Vorstand aus eurer Sicht? Der Mitgliederrat äußert sich hier etwas vage bis gar nicht. Finale Frage, ist es mal geplant, ob jemand aus dem Mitgliederrat, Vorstand oder Geschäftsführung zu dem Talk einzuladen? Vielen Dank und viele Grüße. So, okay. Arbeiten wir mal von vorne rum. Wie viele Punkte braucht es die Saison, um Platz 1 oder 2 zu erreichen? Also, wir hatten ja vorher mal gesagt, da waren es noch 10 Spiele, habe ich gesagt.
60,
sieben, ne? Ja, 7 Siege würden reichen. 3 haben wir schon mal. Jetzt haben wir noch 4 Spiele. Ich würde sagen, wenn du die 4 Siege holst, hast du 62 Punkte, dann bist du auf jeden Fall aufgestiegen.
Also wir haben jetzt 50.
Also genau, ich glaube mit 4 Siegen bist du auf jeden Fall Zweiter.
Ja, kann man sehen, das Restprogramm ist Hertha zu Hause, dann musst du zu Greuther Fürth. Dann haben wir Preußen Münster zu Hause, auswärts nach Hannover, Jan Regensburg, da müssen wir dann zu Hause spielen, genau. Und dann nochmal nach Nürnberg, bevor dann das große Finale gegen Kaiserslautern folgt. Ja, dann musst du halt 10 Punkte holen, 10 bis 12. Ne? Also ich denke schon, also 60, 62 wirst du brauchen.
Eigentlich brauchst du weniger, weil der HSV gerade wieder schwächelt.
Ah! Schöne Grüße an Thomas Wagner, gegen gerade raus. Ja, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, deswegen. Ja, wie auch immer, also ich denke schon, mit 5 vorne wird es eng.
Ja, dann wird es eng, aber ja, ja, deswegen, ich sag 4 Siege, dann bist du sicher durch. Vielleicht reichen auch 10 Punkte, wie du sagst, dann hast du 60. Mir wäre es ganz lieb, wenn du vor Nürnberg schon aufgestiegen wärst.
Ja, damit es ja nicht wieder so dieses Zittern gibt.
Genau, ne, weil Nürnberg und Kaiserslautern sind für mich, okay, obwohl sich Nürnberg jetzt so ein bisschen ja verabschiedet hat, auch ganz wichtig, ne, dass nicht alle, die 41 Punkte hatten, da auch wieder ran sind, weil jetzt ist schon so eine kleine Lücke da.
Ja, ja.
Nürnberg und Düsseldorf haben sich in meiner Meinung nach, zumindest vom FC, jetzt verabschiedet mit den 9 Punkten Abstand. Aber bis dahin wäre ich schon ganz gerne aufgestiegen.
Schauen wir mal, was die anderen Fragen angeht. Mitgliederrat, da würde ich mal sagen, da kann ich ja gar nicht viel zu sagen. Das war für mich so ein Schreiben, was so wieder sagt, wir sind dran, wir arbeiten dran, wir haben das und das und hier und irgendwann mit Ende Mai sind wir soweit, die Leute vorzustellen. So habe ich es so ein bisschen interpretiert.
Ich würde auch mal abwarten, was da passiert. Also wir können natürlich jeden Tag irgendwie jemand Neues durchs Dorf jagen, der da eventuell mitmachen kann. Jetzt waren Frauen mit im Gespräch.
Ja.
Ja, klar. Man versucht jetzt alles auszuloten. Vielleicht werden noch ein paar Nebelkerzen gezündet und mal ein paar oder mal Diskussionen angestoßen, damit wir überhaupt irgendwie ein bisschen weiterkommen. Ich bin gespannt, wer da aus dem Hut gezaubert wird.
Ja.
Und was die Mitgliederrat angeht, ja, klar.
Ja. Zum Thema, ob wir die einladen können oder sollen. Also ganz ehrlich, Aktuell in der Phase, glaube ich, wird keiner von denen kommen, weil die zum Sport können sie nicht so irrsinnig viel sagen und zu der Situation dürfen sie nichts sagen. Und wir haben früher öfter Mitgliederräte gehabt, außer auch noch zu FC-Stammtischzeiten. Ich zähle jetzt mal die beiden Formate zusammen. Da war das sehr oft der Fall und irgendwann mal durften die das auch, glaube ich, gar nicht mehr. Und du musstest die sogar über die offizielle Medienberatung, also die Mediendirektion anfragen. Das heißt...
Und genauso wird es ja bei der Geschäftsführung ja in jedem Falle sein und beim Vorstand, ja...
Also ob Christian Keller zum Beispiel hier zu Besuch ist, weiß ich noch nicht, ob er das machen würde. Er ist immer, die Tür ist offen, also okay, ich mache sie dann auf, sagen wir mal so. Die ist also nicht immer offen, aber die ist im übertragenen Sinne natürlich immer offen. Aktuell frage ich den FC aber ungern in der Hinsicht an, weil ich die Antwort kenne. Das ist einfach so. Vom Vorstand war ja schon mal jemand hier bei den Thekenphilosophen, das war ja Eckhard Sauren, einer der ersten Ausgaben. Damals haben wir aber auch noch Euroleague gespielt, also nee, nicht Euroleague,
Conference League.
Conference League, ja, mein Gott, da kann sich doch keiner mehr.
Europäisch. Du träumst schon wieder.
Ja, ne? Und da war es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher hinzukommen.
Ja.
Ja, also mehr gibt es da momentan nicht zu sagen.
Geht in die ähnliche Richtung vielleicht, ja doch schon. Meine Frage, sollte der FC aufsteigen, wonach es ja nun mal wirklich aussieht, sollten sie sich trotzdem von Keller, Kessler und Struber trennen? Ich persönlich würde ganz klar dafür plädieren, dass dieser FC trotz dieser Herren an der Tabellenspitze thront, ist doch eigentlich ein Witz, wenn auch ein sehr erfreulicher.
Ich lasse jetzt mal unseren Gast zuerst antworten.
Das ist eine miese Nummer von dir.
Ja, weiß ich.
Da kann man sich... nee, also... Gibt es Alternativen? Gibt es eine Idee? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was dahinter. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer werden wird, wenn der FC aufsteigt. Du hast keine adäquate Mannschaft momentan, die da sich oben festsetzen kann und dauerhaft da stehen bleiben kann. Es sei denn, du holst Leute aus dem, zauberst Leute aus dem Hut, von denen wir nichts wissen. Kann sein, aber die Leute, die bisher aus dem Hut gezaubert worden sind, waren nicht die Superhasen, die hier rumgehoppelt sind. Also von daher ist es sehr schwierig.
Das ist keine einfache Frage. Nee,
das ist keine einfache Frage. Ich würde auch sagen, das muss man auf sich zukommen lassen. Sie fangen sich momentan, ne? Mhm. Also Struber würde ich sagen, nee. Keller, wissen wir alle, kann man machen. Vielleicht muss man es auch gar nicht machen.
Also ich bin gerade was Keller angeht, eigentlich eine relativ klare Meinung, die ich hier auch schon oft vertreten habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nochmal funktionieren kann. Da ist einfach schon zu viel schiefgelaufen und das kann auch ein Aufstieg in meinen Augen nicht wettmachen, weil dieser Aufstieg ja eigentlich nur deswegen möglich ist, weil wir vorher abgestiegen waren, was völlig unnötig war. Und wenn wir jetzt in diesem Jahr aufsteigen werden, was ich eigentlich auch fest glaube, dann hat das in meinen Augen, ist das kein Aufstieg Keller, sondern trotz Keller. Und das klingt zwar jetzt hart, aber ich habe das immer wieder versucht zu begründen hier. Von meiner Seite aus ist das einfach keine gute Arbeit geleistet worden. Und wenn du über die ganze Zeit mal siehst, was da jetzt gelaufen ist, ich mache jetzt zwar keine Werbung für Kollegen, aber der Geistblock hat es ja heute erst wieder aufgelistet zum dreijährigen Jubiläum, das wir ausgerechnet heute haben. Er ist jetzt heute genau 3 Jahre hier. Und wenn ich das Ganze von der sportlichen Seite nur betrachte, dann ist das eine verheerende Bilanz. Und von daher kann es da kein Weiter so geben. Was Struber angeht, ja... Also da muss ich dann ehrlich sagen, fällt es mir schon ein bisschen schwerer zu sagen, ja, er darf das dann nicht mehr weitermachen. Das hat es aber alles schon gegeben. Wir erinnern uns alle an Mainz, ne, wo der Aufstiegstrainer gehen musste, weil sie gesagt haben, auf Dauer geht es nicht. Jetzt für den Aufstieg, danke. Jörn Andersen war das, glaube ich. Ist schon Jahre her. Man hat dann Tuchel gehabt und hat gesehen, das ist der passende Nachfolger. Ne, und dann versuchen wir es damit. Ich kenne die Verhältnisse, wie das damals gelaufen ist, nicht im Detail. Aber es ist halt ein Beispiel, dass es sowas schon mal gegeben hat. Und das könnte ich mir beim FC auch vorstellen, nur du musst es verdammt gut begründen. Mir fehlt dafür jetzt auch so ein bisschen die Expertise, um den Trainer da in der Hinsicht ja, komplett hier zu sagen, ja, der muss hoch weg.
Ja.
Wie siehst du es denn? Darf dich natürlich auch nicht drücken.
Nee, also zu Keller kann man...
Der Vorleser.
Zu Keller kann man sagen, der hat natürlich mit Abstand am wenigsten Kredit und... deiner Argumentation kann man da durchaus folgen. Wenngleich ich vielleicht sagen würde. Man könnte ihn schon vielleicht im Verein lassen, wenn er ein Stück weit von seiner Macht abrückt oder diese in andere Hände gibt und er sich vielleicht um andere Sachen in der, auf Geschäftsführerebene weiter kümmert. Weil ja doch insgesamt im Verein vieles, was nicht auf dem Platz geschehen ist, schon jetzt im Moment in den letzten Jahren positiv verlaufen ist. Ich weiß noch nicht, wie hoch der Anteil von Christian Keller daran wirklich ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Genauso wenig kann ich ehrlicherweise einschätzen, ob Thomas Kessler einen guten Job oder einen schlechten Job macht. Das fände ich, also ich wäre unseriös, wenn ich jetzt sagen würde, der müsste weg, weil ich weiß nicht genau.
Wir wissen ja noch nicht mal, was er genau macht.
Genau, was er genau macht. Und zu Struber muss ich sagen, es sind schon sehr viele Vereine mit schlechtem Fußball aufgestiegen und er hat sich ja trotzdem, man muss auch sagen, in der Saison schon einmal zumindest auch mal neu erfunden, als es schon kurz so aussah, als sei er gescheitert. Und dann muss man sagen, wenn er aufsteigt und das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht, fänd ich's schwierig, meiner Meinung nach so einen Mann rauszuschmeißen, weil was willst du ehrlicherweise aus dieser Saison mehr rausholen?
Ich muss aber nochmal direkt, wir haben, der FC hat das Beispiel ja im eigenen Haus, also Markus Anfang müssten wir eigentlich auch noch dazu zählen, als Beispiel,
ja,
das schon mal gemacht worden ist.
Und wenn, dann muss aber auch ein klarer Cut direkt nach der Saison gemacht werden, aber wer soll das denn machen, weil das hatten wir schon mal damals, diese Keller-Struber-Thematik, dann würde Keller sich sein eigenes Scheitern trotz Aufstieg ja wieder eingestehen und dann müsste er auch weg.
Ja.
Also dann ja endgültig.
Also die ganze Situation ist ja auch alleine wegen der Vorstandsfrage völlig...
Ja, es ist unklar, sehr, sehr viel unklar. Ne? Erstens unklar, ob du aufsteigst, aber da sieht es ja ganz gut aus und dann musst du schnell überlegen, was kannst du noch machen, wo fährst du noch Geld, wo sind die Alternativen, was hast du vor? Und ich kenne, da bin ich auch zu weit weg, die Philosophie und die Strategie nicht, wo sollst du heute mal hingehen, wenn du aufsteigst. Ja. Ne? Ist das vielleicht doch Fahrstuhlgemeinschaft oder ist es dann doch, setzen wir uns mal fest und gucken mal, dass wir uns mal oben wieder ein bisschen Richtung Europa trauen können. Mit der Mannschaft nächstes Jahr garantiert nicht, aber man kann ja durchaus mal überlegen, wen holt man dazu. Die Freunde von Viktoria Köln kommen zurück, die zwei Brüder. Das kann eine richtig geile Entscheidung sein, die dann auch einzusetzen, weil mir hat ein Kollege erzählt, der Christian Dörr vom Stadtanzeiger, der eine ist unfassbar. Das ist ein Zocker vom Herrn.
Ja.
Weitaus besser als man gerade auf dem Schirm hat, weil er spielt in der dritten Liga ein bisschen außerhalb vom Radar, aber der muss in die Decke gehen können. Hm. Wenn man so einen hat, dann kann das plötzlich funktionieren. Dann vergisst man wieder andere Sachen. Ne? Aber die Saison muss nochmal komplett aufgearbeitet werden, auch was sportliche Führung angeht, um das gesamte mal auf den Prüfstand zu stellen.
Ja. Das ist natürlich die Problematik, wer arbeitet das dann auf?
Ja.
Also das ist ja...
Ja, das ist ja generell im Moment beim FC. Also, ich meine, da reden wir uns ja rein und raus. Das haben wir in den letzten Wochen schon so oft gemacht. Deswegen, also ich kann die Frage, ist abschließend generell sehr schwer zu beantworten, ne? Weil beim FC ist quasi alles offen.
Ja.
Momentan. Das muss man einfach so sagen. Ne?
Ja, man wiederholt sich natürlich. Ne? Alle sagen, okay, Kleidung ist weg. Klar. Kann man so sehen.
Ja.
Aber vielleicht hast du auch recht, das hat andere Vorzüge hinter den Kulissen, die wir nicht kennen und die auch natürlich von Leuten, die nicht mögen, auch nicht nach vorne getragen werden. Das ist immer so, ne? Du bist ja nie dafür gelobt, was du hinten machst. Du bist nur dafür gelobt, ob du Punkte auf dem Konto hast oder ein paar Spiele für x Millionen verhökern kannst.
Ja, also das ist dann, ne? Man darf natürlich nicht was sehen, dass da schon viel passiert ist. Ne? So
also
ich habe in den letzten Tagen öfter darüber berichtet, darüber auch eine Infrastruktur, was auch über Jahre vernachlässigt worden war. Das muss man auch klar sagen. Da ist ja jetzt nicht nur Mist passiert.
Aber in dem Sinne, daran anschließend quasi, wir hatten ja was hochgeladen auf Instagram von Sven Pistor.
Ja.
Er hat sich ja sehr kritisch zur Personalie Keller geäußert und da kann es sein, dass auch ehemalige Geschäftsführerkollegen von Christian Keller ein Like dagelassen haben.
Das kann nicht nur sein, das ist sogar passiert.
Ja, das ist passiert, ja. Also so im Sinne von, okay...
Ja,
wie du schon sagtest, was vielleicht nach außen getragen wird, was gut ist oder schlecht ist.
Ja, also wahrscheinlich auch nur, weil es gut gefilmt war.
Ja.
Oder weil die Stimme so bekannt war.
Ja, also ich meine, ist ja auch schön, Sven Pistor kann wunderbar reden. Apropos Sven Pistor, hier, ne? Also Leute, wir losen gleich noch, ne?
Ja.
Weil Sven Pistor hat ja... einen Preis zur Verfügung gestellt, nämlich einen Vierertisch, ne, für seine seinen Fußballquiz. Und das werden wir auf jeden Fall gleich noch machen.
Genau.
Du bist heute die Losfee, du darfst gleich ziehen.
Okay.
Ja, freu dich schon mal drauf.
Ne? Ich freue mich total.
Du bist dann nämlich auch schuld. Wie auch immer.
Dann noch Fragen. Ja, eine noch, die schließt ein bisschen, greift so ein bisschen das auf, was ich eben gesagt habe, aber ich habe die Frage gelesen, deswegen habe ich das auch schon mal einleitend gesagt. Wäre Frank Ehrlich nach seinem Aus bei RB ein Mann für die Sportdirektorposition, damit Dr. Keller sich besser um andere Dinge kümmern kann? Ja, ist halt wieder so ein Trübenfisch, meiner Meinung nach, wie Mislintat
etc. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerne so einen absoluten Fachmann wie Mislintat, auch wenn der sicher seinen eigenen Charakter hat, und ob der überhaupt zum FC kommt, ist eine andere Frage. Ne? Also Ehrlich war schon mal hier. Also wenn ich schon einen gerne hätte, der schon mal hier war, dann würde ich eher Jörg Jakob sagen. Ne? Aber ich denke, da sind einige Brücken abgebaut worden.
Das sind total tiefe Gräben. Ne? Ich würde auch sagen, ja, Jakobs kennt sich aus, kennt die Stadt, kennt vor allem die Mentalität hier in Köln, kann das auch mal mit einer gewissen Distanz einordnen, weil hier schäumen die Gefühle doch schneller hoch, als man möchte manchmal. Mhm. Ne? Und von daher, ja, bei anderen Personalien bin ich raus, muss man überlegen.
Okay, ja. Frage beantwortet.
Ja.
Und du?
Ja, wie gesagt, also klar, das ist so ein bisschen das, was ich halt gesagt habe. Es bräuchte, glaube ich, schon noch eine klare andere sportliche Kompetenz neben Christian Keller, dass er vielleicht selber auch mal so ein bisschen aus dem...
Was heißt denn? Ich unterbreche einfach, ja? Weil Litti hat einen Vorschlag gemacht.
Oh, Litti hat ja viele Vorschläge.
Ja, der hat
gesagt... Der filmt vieles,
ja.
Habe ich festgestellt.
Okay, aber gut.
Und der backt auch.
Ist einer der Rekordspieler des ersten FC Köln und er fordert ein dreiköpfiges Kontrollgremium, das praktisch in dem Fall einer Instanz wie Keller vorgesetzt wäre, nach dem Motto, wir entscheiden jetzt über die Transfers mit. Ne? Das heißt, ich will den Spieler X kaufen und dann sitzen da, ich nenne jetzt einfach nur mal als Beispiel Namen, Littbarski, Podolski und Hector und segnen das von oben ab. Einfach nur mal,
um mal also ein Beispiel zu setzen. Dann frage ich mich, wieso jetzt Littbarski die Kompetenz hätte, das abzusegnen.
Er hat sich selbst nicht vorgeschlagen, aber nichts dagegen vorgeschlagen.
Ja, in dem Sinne, und ich weiß nicht, die kontrollieren sich ja sowieso zu Tode in den Gremien scheinbar. Dafür ist doch der Mitgliederrat auch da, unter anderem. Ja, so Transfers abzusegnen von einer gewissen Höhe und finanziellen Bedeutung, oder?
Es war jetzt seine Idee, dass einfach drei Sportfachleute da sitzen. Natürlich nicht wir drei, ne? Weil wir schimpfen uns hier heute mal Experten, aber nur weil kein anderer da ist. Also von daher.
Also ich finde, dass der Litti unfassbar kreativ geworden ist in der Zeit, wo er nichts zu tun hat. Ja, ich mag ihn total. Er konnte kicken, er war ein Spaßvogel, ist ein Spaßvogel. Und in der Zeit, als er plötzlich dann auftauchte und bei Instagram permanent irgendwelche Posts machte zum ersten Mal zu hören, da dachte ich auch zeitlang, er wollte mit einsteigen. Er wäre eins dieser Vorstandsteams, das irgendwo mal damit eingreifen wollen, aber da kann man nichts.
Ja.
Und immer nur alles hinzustellen und Vorschläge zu machen, da muss man immer sagen, okay, drauf stehe ich hier, mach mal mit. Ja, fertig. Ja. Und zwar richtig. Und nicht nur
Und ist auch nicht bekannt, ob er sich als Vorstand beworben hat oder da, jedenfalls hat da keiner was von mitbekommen.
Er filmt auf jeden Fall sich und die Tore vom FC immer fleißig und kommentiert.
Ja, das ist ja auch unbenommen. Ich finde es ja schön, dass er sich zum FC bekennt.
Ja,
war eine Zeit lang nicht so. Also jedenfalls nicht so öffentlich. Ne? So, und jetzt ist es halt dann doch sehr öffentlich. Und ich meine, ich habe schon dümmere Vorschläge gehört als den. Aber die Frage ist, wie sinnvoll der ist. Ne? Weil am Ende brauchst du die richtige Person und nicht wieder noch ein Gremium und noch ein Gremium.
Das sind ja noch mehr Köche, die dann im Topf rumrühren.
Ja, aber ich fände es ganz schön, wenn mal wieder einer vom FC dabei ist, der das FC-Gen hat. Ne? Der einfach damit mit da drin ist, der weiß, wie alles so richtig tickt.
Ja.
Der auch ein Gespür dafür hat, was in der Kabine abgehen könnte. Der am Gasparkheim zig Jahre lang so ein Unwesen getrieben hat, weil er gut gespielt hat, weil er mit eingegriffen hat, weil er einfach ein Teil von großen Mannschaften gewesen ist. Mhm. Und da sehe ich momentan keinen, der da mal mitreden könnte.
Ich weiß aber nicht, ob die Personen, die dann in Frage kommen, schon fast wieder zu weit raus sind, weil sie alles zu lang her sind. Und dann würde ja am ehesten wirklich so ein Name wie Jonas Hector ehrlicherweise Sinn ergeben.
Ist so derjenige, dem man das am ehesten, glaube ich, auch generell zutraut. Ne? So von seiner
Art und Weise. Vom
Auftreten her. Aber genau, wissen tun wir da auch alle nicht.
Nee, ich hatte eine Zeit lang probiert, also auch ein bisschen forciert, dass er in der Saison, wo es so abging, dass er da nochmal einsteigt. Er war noch fit genug, um einfach zu sagen, ich stimme auf dem Platz, bin in der Kabine und so. Da kam nichts. Mhm. Ich weiß nicht, da wollte er nicht, konnte nicht und war zu weit weg und wollte einfach einen Cut machen. Und, aber ich glaube, er hätte in der Saison dem FC so weit gut getan, dass wir vielleicht sich noch gerettet hätten. Das ist meine Vermutung und meine vielleicht auch nur Fantasie, ne?
Weil ich, also ich glaube, ohne ihn wären sie nie abgestiegen. Auch in der Saison 2017, da war er lange verletzt raus.
Da war er fast ein halbes Jahr raus, kann man sagen, nach Arsenal, der Verletzung. Ne? Und klar, gebe ich dir recht.
Das haben auch einige damals, der Kalli hat es gesagt, der Daum hat es gesagt, einige Stellungen sich selber gebracht, um zu sagen, ey komm, mach's doch mal. Aber irgendwie wollte der Verein nicht, oder Jonas wollte nicht, oder vielleicht an den Fans, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat es geklappt. Aber es ist nie probiert worden.
Also ja, ich denke, das Problem war, dass er, glaube ich, alle abgebügelt hat, weil für ihn schon relativ klar war, oder nicht relativ, für den war komplett klar, ich höre dann auf. Und das hat der intern scheinbar, so wie ich das gehört habe, auch kommuniziert. Und dann war es halt so. Ne? Und der FC hatte auch lange Zeit, sich darauf vorzubereiten. Das ist nicht so, also dass da, dass die da komplett keine Ahnung haben.
War das schon im Januar der Fall gewesen?
Ja, also, ne? Er hat das ja auch nachher gesagt. Also ich habe das ja intern schon vor 2 Jahren gesagt. Nach dem Motto, in 2 Jahren ist ja Schluss. Die haben das zum Teil nicht geglaubt. Ne? Die haben gedacht, ach komm, der erzählt. Ja, aber der Hector ist eben so. Ne? So, das ist eben seine Art. Ne? Ja, schade. Wir hätten ihn wirklich noch gut brauchen können und ich hätte das Buch auch gerne noch ein bisschen später geschrieben, aber und zwar ohne Abstieg. Ja, hast du sonst noch was gesammelt? Ansonsten?
Nee, ich glaube, das wäre es von meiner Seite aus. Ach doch, genau. Ja, gut, da können wir jetzt vielleicht auch nicht so viel sagen, weil ich habe ihn, glaube ich, erst 3-4 Mal spielen sehen, aber es ploppte diese Woche oder eigentlich in den letzten 2 Wochen auch auf Thema Justin von der Hitz, ne? Auch wieder einer der großen Talente, U17-Weltmeister, wo der Vertrag jetzt auch ausläuft und wo aber Struber schon ganz klar zu verstehen gegeben hat oder zumindest relativ klar gesagt hat, dass er noch ihn noch nicht in der ersten Mannschaft sieht und nicht nah dran. Und dann kamen jetzt direkt schon wieder Gerüchte auf, dass einige Bundesliga-Ligisten an ihm dran sind etc. Und da rührte dann wieder unter vielen Kommentaren, habe ich dann gesehen, natürlich wieder auch viel Kellerkritik im Sinne von, wir verscherbeln alle unsere Jugendlichen oder noch nicht mal verscherbeln, sondern kriegen gar nichts dafür.
Ja, was soll man dazu sagen? Also ich muss den sagen, ich kenne den Spieler nur vom Namen. Ich habe ihn noch nicht einmal richtig spielen sehen. Von daher kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Ne? Fällt mir schwer. Klar könnte ich jetzt wieder in die übliche Kritikreihe reinlaufen, aber mache ich nicht. Ich kenne den Spieler nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne den Namen. Es würde passen, sagen wir mal so. Aber keine Ahnung. Kennst du ihn?
Nee, ich kenne ihn auch nicht. Also außer den Namen. Ich habe ihn nur spielen sehen bei der WM damals. Überragend.
Ja.
Ist so. Aber vielleicht sollte man da auch mal Vertrauen in die Jugendabteilung haben, die ja nicht ganz so schlecht ist beim FC, die dann schon sagen, ja, er ist super, aber nicht in den nächsten 3 Jahren. Und dann ist es eben so. Da muss man ihm vielleicht auch dann den Freiraum geben, sich anzufernen und dann ein guter Spieler, also ein großer Spieler zu werden.
Ja. Ja, es ist, ist generell beim FC halt immer so eine Sache. Ne? Man hat immer das Gefühl, dass die gehen, machen all die große Karriere. Das stimmt ja in dem Sinne auch nicht. Da sind auch schon ein paar dabei, von denen du nie wieder was gehört hast. Aber es sind natürlich auch ein paar dabei, die natürlich einen großen Namen haben.
Ja, es gibt einen Girassi, von dem man dachte, er würde nie was auf die Kette kriegen, kommt zurück und schießt Tore ohne Ende. Ne? Das ist dann eben so, dass Spieler auch erst woanders funktionieren.
Tja, umgekehrt. Ja. Haben wir auch schon mal davon profitiert.
Bei vielen, also ich hab ihn jetzt auch bei der WM damals gesehen und glaube ich noch bei 2 Spielen in der U19. Ja, natürlich, also der ragt dann in dem Sinne, in dem Segment auf jeden Fall heraus. Ich fand jetzt nur so ein bisschen vom Umgang, wenn man weiß, man ist so vielleicht in Vertragsverhandlungen, ein bisschen unglücklich die Aussage von dem Struber. Jetzt nicht, dass er weit weg sieht, sondern nach dem Testspiel gegen Ferl, wo er so sagte, ja, der kleine Justin, der hat es auch ganz gut gemacht. Also ich weiß nicht, wie sowas vielleicht auch teilweise bei Spielern und vor allen Dingen dann natürlich so ein Beraterstab oder was auch immer da oft dahinter hängt, auch ankommen mag. Ne?
Ja, ich meine, das ist halt eine Sprache, die wir schon öfter gehört haben. Das hat Steffen Baumgart schon gemacht, der manchmal doch sehr sich, um nicht zu sagen respektierlich, über Jugendspieler geäußert hat. Das hat aber auch, das ist in letzter Zeit schon öfter vorgekommen, wenn ich Lemperle zum Beispiel, ne, den hat man auch versucht, sehr klein zu halten. und ihm auch nicht viel zugetraut. Ne? Die Leihe war für mich damals schon ein Fehler. Heute wird das so dargestellt nach dem Motto, er hat diese Leihe gebraucht. Und viele andere, die ihn damals schon gesehen haben, haben gesagt, nein, wir haben im Prinzip einen Spieler, der uns damals schon verstärkt hätte, einem anderen Mitbewerber oder in die zweite Liga abgeschoben und wir hätten ihn im Abstiegskampf dringend gebraucht. Also wer da am Ende recht hat, weiß ich nicht. Es ist nur irgendwie komisch, dass dann solche Spieler dann irgendwann wieder weg sind. Und du hast es ja eben selbst gesagt, wenn Lemperle reinkommt, merkst du einen Qualitätsunterschied. Und den merkst du sofort.
Das stimmt, aber man kann ja auch bei vielen Sachen, wie du sagtest, häufig sieht man dann später erst, ob es die richtige oder falsche Entscheidung war. Ich warte jetzt auch mal, ob es die richtige Entscheidung war, nach Hoffenheim zu gehen.
Das will ich wieder auch machen.
Also,
aber gerne nochmal zum Struber, der dann sagt, der kleine Justin, manchmal sind es die Sachen, die dann respektlos rüberkommen, obwohl das gar nicht so meinte.
Ne? Ja, das ist
ganz schwierig. Aber das auch, es wird geschrieben, dann weißt du oder auch gesagt, und dann hört der eine es anders. Und das ist total schwierig, das zu differenzieren. Und ich glaube nicht, dass so ein Plan dahinter steckt, hinter sowas. Ne? Das rutscht einem raus. Der Baumgart ist ja einer, der hat einfach das so rausgehauen und hat damit bestimmt auch viele Leute erst mitgenommen, dann verärgert und dann hast du plötzlich ein Problem. Mhm. Ne? Aber dieses, du musst den Respekt haben von denen und du musst sie wertschätzen und wenn du denen das Gefühl gibst, dass der kleine Justin ist, weil ich ihn liebe und in den Arm nehme, dann hast du ihn anders mitgenommen als der kleine Justin, der, ne? Das ist dann. Das muss man so ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Und dann, je nach Situation, ist es schon schwierig.
Ja, also wir werden sehen, wie sich das mit dem Justin von der Hitran weiterentwickelt.
Und man muss ja auch dazu sagen, den Vorwurf kann man Struhe jetzt ja wirklich überhaupt nicht machen, dass er nicht auf die Jugend setzt. Natürlich auch komplett aus der Not geboren, muss man auch dazu, nicht komplett, aber zumindest aus der Not geboren. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht auch den Mut hat, viele Junge reinzubringen und so. Ne? Also sieht das bei ihm scheinbar im Moment auch wirklich so.
Es ist so, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die Christian Keller sich jetzt gerne an die Fahnen und an das Revier heftet. Ne? So nach dem Motto, wir haben so viele Jugendspieler eingesetzt wie kaum ein anderer. Ja, Transfersperre, ne? Hallo. Also, gar keine andere Wahl gehabt, aber ich will das gar nicht schlecht reden. Es stimmt ja nun mal, dass der FC eine gute Jugendabteilung hat, definitiv. Mir fehlt es manchmal auch an der Überführung. Ne? So, auch wenn wir jetzt aktuell viele haben, da kann man, glaube ich, noch besser werden.
Komm, die haben jetzt eine Unterkunft bekommen, die Jugend, die wird noch viel besser werden. Ne? Wenn ich mir die Kabinen angucke, ist doch wunderbar.
Ja, die müssen nicht mehr zelten. Ja,
genau.
Das sieht schon alles ein bisschen netter aus.
Ja, wahrscheinlich.
Können wir noch kurz über Berlin reden? Da müssen wir natürlich auch noch tippen und auslosen.
Ja,
womit fangen wir denn an? Berlin?
Ich würde sagen, machen wir schnell Berlin, weil da wurde ja schon drauf eingegangen oder gefragt. Ich würde auch sagen, der Tabellenstand trügt ein bisschen, war halt in einer schweren Krise, Rehse fiel lange aus. Aber wenn man sich jetzt die Offensive von denen ansieht, Rehse, Scherhand, Matza und Cuisance, der war ja auch mal so das ewige Bayern-Talent war, aber für die zweite Liga auf jeden Fall weit überdurchschnittlich. Und das wird ein Spiel, wo du höllisch aufpassen musst. Ich glaube, das wird torreich und könnte ich mir vorstellen, fußballerisch ähnlich gut, muss man auch mal sagen, wie in Paderborn.
Ja, das wird kein einfaches Ding, weil die haben ja vorher fast alles verloren.
Genau, jetzt zwei miteinander gewonnen.
Die haben jetzt drei Spiele, einmal unentschieden, zweimal gewonnen.
Genau.
Also das ist, und die sind im Aufwind. Ne? Vrese spielt jetzt auch wieder gut, ne? Und ist sowieso ein gefährlicher Mann. Aber Angst haben muss man ja nicht. Ne? Also wir haben zweimal jetzt schon gewonnen gegen sie.
Nein, jetzt hast du 5 Punkte Abstand zum Dritten. Jetzt kannst du sagen, okay, wir fahren da hin und ja.
Oh, die kommen schon zu uns, aber egal.
Achso, sorry.
Ja, die fangen sich
ja, genau, wir fahren da hin, genau,
im Stadion. Wir rocken das Ding, ne?
Ja,
also
ja.
Das musst du schon mal sagen.
Deswegen habe ich halt auch so ein bisschen die Hoffnung.
Du bist Tabellenführer.
Ja, also von da musst du jetzt keine Angst haben. Ne? Also, und das ist auch die Hoffnung, die ich habe, dass dieses, wie eben schon gesagt, diese Spiele gegen Paderborn vielleicht auch mal was freigemacht hat. Dann mal so ein bisschen auch so ein Knoten platzt. Ne?
Ja.
Nur, dass man nicht sofort wieder vielleicht ängstlich in so ein Spiel geht oder verhalten, sondern auch schon mit ein bisschen, ja, hey, ne, wir sind's. Ne?
Ja.
Wir stehen auch im Moment oben und wir können's.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, ich tippe jetzt auch mal direkt.
Ja, dann hau rein.
Das wird ein 4-2.
4-2. Oh mein Gott, so eine Torflut in Köln.
Das haben wir schon. Das glaube ich wirklich. Ich hoffe, das wird so ein mitreißendes Spiel.
Hatten wir doch schon mal 4-2. Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war das in der letzten Hector-Saison, weil deswegen
ja,
komme ich drauf.
Richtig.
Ja, da war es auch 4-2. Ja?
Mit dem Hübers Hackentor.
Genau, ja, ja. Das war, oh ja, ja. Also vielleicht gibt es eine Wiederholung. Ja, dann darfst du jetzt auch noch tippen.
Ich bleibe beim 2-1.
2-1.
Ja, 2-1 ist auch das neue 1-0 eigentlich.
Ja, eigentlich ja. Aber deswegen nehme ich jetzt das 1-0. Ja, gut, ja. Okay. Es hat sich bewährt. Also warum sollen wir da was anderes machen? Ne? 1-0 und wer das Tor macht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ja, jetzt müssen wir noch losen. Ne?
Ja.
Also der große Moment ist gekommen.
Dann gib mal das Lostöpfchen rüber.
Ja, warte mal.
Wie viel muss ich rausholen?
Eine.
Ein nur?
Eine einzige. Moin. Hier hat sich gerade einer geöffnet. Den müssen wir ein bisschen...
Da stehen direkt die Namen drauf.
Ne. Ja, also wie auch immer, es sind teilweise Usernamen von YouTube mit dabei. Also
ich guck da hin.
Zieh dir einfach irgendwas. So. And the winner is...
And the winner is... Das geht nicht auf.
Ja, ja, theoretisch müsste es aber.
Gustav-X8V.
Aha. Ja. Das ist ein schöner Name.
Ja.
Gustav-X8V hat gewonnen. Die richtige Lösung war Hannes Löhr. Das ging hinten die Frage, wer der erste Bundesliga-Torschützenkönig des 1. FC Köln war. Und das war natürlich Hannes Löhr, oft genug bei uns zu Gast gewesen, früher leider verstorben, aber eine absolute FC-Legende. Und ja, ein legendärer Abend für den lieben Gustav und seinen kompletten Tisch wird das bestimmt auch. Ich wünsche viel Spaß. Wir werden jetzt natürlich versuchen, den Kontakt zu euch aufzunehmen oder zu dir, lieber Gustav, und werden dann die Adressen dann an Sven Pistor weiterreichen und dann alles andere liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Haben wir noch irgendwas anderes?
Ja, von mir auch viel Spaß, Gustav. Ne?
Genau. Ja, von der Losfee. noch zwei Bücher für die 750 Follower.
Ach ja, natürlich.
Wir haben ja die Followergrenze von 750 bei Instagram überschritten in der vergangenen Woche.
Oh, da sind wir schon bald bei 1000.
Stand jetzt sind wir schon bei 925. Also,
wir haben alles angefangen damit.
Bis zur nächsten Woche wird die 1000 mit Sicherheit fallen, da bin ich sehr optimistisch und dann überlegen wir uns in der Woche, was wir da machen. Jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal zwei Gewinner und ich scrolle hier einfach lang und du sagst irgendwann Stopp und dann gehe ich auf den Namen.
Stopp.
Ja.
Ich gucke auch weg.
Das ist einmal der Tim.mbch. Tim.mbch.
Mhm.
Und der müsste uns bitte bis Freitag 12 Uhr, sage ich jetzt mal, eine Nachricht schreiben, dass er das mitbekommen hat, dass er gewonnen hat. Dann muss er nämlich auch den Podcast hören oder sehen. Ne?
Ja.
Ne? Tim.mbch und dann noch einen zweiten.
Sag doch mal Stopp.
Stopp.
Das ist der Katsche 72. Katsche 72.
Katsche Schwarzenbeck, oder?
Das ist auch gerade.
Aber folgt uns auf jeden Fall.
Ja, aber, ja, okay,
also Katsche 72, auch wenn du das hörst, kriegst du auch ein Buch. Bis Freitag 12 Uhr bitte anschreiben.
Ja, wir brauchen natürlich die Adressen. Die müsst ihr uns dann schicken. Und dann kommt ein Buch über den jungen Mann hier, Jonas Hector, gerne zu euch. Ne? Also jeder kriegt eins davon.
Ja, Glückwunsch.
Hat also gut geklappt. Und du kriegst auch eins heute als Dankeschön.
So. Oh, jawohl.
Vielen lieben Dank. Also, lieben Dank auch für deinen Einsatz heute.
Danke.
Genau. Und Jonas hat dir so gefehlt, deswegen
kriegst du ihn jetzt.
Ja, danke. Damit sind wir für heute durch. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt FC-Thekenphilosophen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö zusammen.
Tschö, tschö.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Und ich danke auch dir.
Bitte, bitte.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.